Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 113, Karriereentwicklung mit Verantwortung. Das ist eine Live-Aufnahme vom China-Webinar am 19. Oktober 2013. China wird immer innovativer. Der chinesische Talentpool wird für die weltweit agierenden Firmen zunehmend attraktiv. Junge Ingenieur- und Fachkräfte sind gut ausgebildet, weltoffen und können unter vielen Jobangeboten auswählen. Deutsche KMU sind in China sehr erfolgreich. Doch für ein nachhaltiges Wachstum ist es enorm wichtig, dass die Talente gefunden werden und gefördert werden. Wir sind davon überzeugt, dass für die Absolventen chinesischer Universitäten, wie zum Beispiel der Tongji-Universität, die deutschen KMUs geeignete Arbeitgeber sind. Sie unterstützen die jungen Ingenieure in ihrer Karriereentwicklung, damit sie als Führungskräfte Verantwortung übernehmen können. Das China-Team diskutiert mit Unternehmen, Manager und Experten über Chancen und Herausforderungen junger Absolventen in deutsche KMUs in China. Das ist eine Sendung in Kooperation mit chinesisch-deutscher Studienkolleg CDHK im Rahmen von einem Wochenprogramm Deutsche Woche. Danke auch an die Veranstaltungspartner, die East und West International Business Consulting in Shanghai. Viel Spaß beim Hören. Wir wollen gleich starten mit der Fragestellung und Karriereentwicklung mit Verantwortung bei deutscher KMU. Und bezüglich Karriere, und hier werden wir einige Beispiele haben, die auch eine Traumkarriere hinter sich haben und vor sich haben. Und als erstes würde ich begrüßen Wolfgang Wieler bei uns in der Runde. Und Wolfgang hat über 35 Jahre bei der Mittelstandsunternehmen KEB Automation aus Ostwestfalen gearbeitet. Und er hat sehr früh schon das Vertrauen von der Unternehmensgründer und aber auch von der Unternehmen gewonnen. Und mittlerweile ist er CTO von KEB Gruppe weltweit und gleichzeitig Chairman of the Board von KEB in China. Heute freue ich mich sehr, Wolfgang, dass du Zeit für uns hast. Und ich weiß, dass du auch ein Fan bist von duales Studium. Das ist natürlich auch ein Thema. Aber meine Frage an dich wäre, beim Rückblick deiner Karriere, Klammer auf, Traumkarriere, Klammer zu, bei KIB, was sind die eigentlich die Faktoren, dass du nun mehr als 30 Jahre bei KIB weiterhin gearbeitet hast?
Ja, also schönen guten Abend oder guten Tag in die Runde. Ja, was sind die Faktoren? Das sind sicherlich im Mittelstand ganz besonders das, was schon in den Beiträgen vorher angeklungen ist, ein relativ großer Entscheidungsspielraum, der mir oder auch den anderen Kollegen, die eingestiegen sind, vor vielen Jahren gegeben worden ist. Wir konnten also sehr kurzfristig Entscheidungen treffen. Wir brauchten nicht unbedingt Budgetvorlagen erfüllen. Wenn auch mal was daneben gegangen ist, wurde das toleriert. Und das Ganze hat dazu geführt, dass eben die Entwicklungs- oder die Geschwindigkeit, mit der wir Dinge voranbringen konnten, aus unserer Wahrnehmung manchmal etwas schneller und etwas einfacher funktioniert hat, als das in vielleicht in großen Unternehmen, in großen Konzernen, DAX-notierten Unternehmen der Fall ist. Also hohe Flexibilität, hohe Verantwortung zu früher Zeit meiner beruflichen Entwicklung oder Karriere und dann eben natürlich die Möglichkeit, so wie das viele Firmen zumindest für den Bereich Ostwestfalen, wo ich herkomme, sagen kann, die schon sehr früh in die Internationalisierung reingegangen sind. Also ganz bewusst die Märkte sowohl im Osten als auch im Westen früh bearbeitet haben und so konnten wir auch da Erfahrungen sammeln und uns da einbringen, die uns dann in der eigentlichen Karriere auch weitergeholfen haben und uns da ganz gut entwickeln konnten.
Ja, danke dir, Wolfgang. Als nächster Gast, aber auch vielleicht nochmal eine Anregung für die Gäste, unter anderem auch Studenten, falls ihr Direktfrage an Wolfgang stellen möchtet, auch bitte nutzt bitte den Chatroom und entweder
entscheidet Wolfgang so zu beantworten und ich werde als Moderator auch die Fragen gegebenenfalls rauspicken und dann denjenige oder diejenige Expertin zu stellen. So, als nächsten Gast freue ich mich sehr, wir alle den Dr. Jan Garn zu begrüßen heute Abend. Denn Dr. Jan Garn ist CEO von Trumpf Group in China und Trumpf ist eine tolle deutsche Marke, nicht mehr Hidden Champion und ich glaube per Definition zwar noch ein Mittelstand, aber ein sehr, sehr großer Mittelstand mittlerweile. Und Herr Dr. Janka hat auch eine sehr tolle und wenn nicht zu sagen Traumkarriere. Und er hat als McKinsey-Berater gestartet und dann als Geschäftsführer für ein Anlagenbauunternehmen gearbeitet, als CEO in China. Und später ist er zu Trumpf Gruppe gestoßen. Seit 10 Jahren ist er für die Gruppe tätig. Und seit 5 oder 6 Jahren ist er CEO von Trumpf in China. Und Dr. Yang Gang gehörte auch zu Großfamilie Tongji. Der hat auch einige Zeit als Gastprofessor bei der Tongji gearbeitet. Und heute freue ich mich sehr, Dr. Yang, Sie zu begrüßen. Und Sie waren unter anderem auch für weltführende Beratung tätig. Und was hat Sie gereizt, heute und damals für Trumpf China zu arbeiten und heute als Trumpf China als CEO zu arbeiten?
Ja, vielen Dank, Herr Hu, für die schönen Worte und für die Komplimente. Vielen Dank. Ja, warum? Also ich glaube, also nach der Promotion bin ich tatsächlich, habe erstmal gesucht, wo kann ich meine Karriere starten? Das hat sich natürlich bei der Unternehmensberatung sich angeboten, weil man dort sehr intensiv und sehr breit sich umschauen kann und vor allem habe ich in der Zeit gelernt, jeder kocht nur mit Wasser, was mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben als junger Mensch. Und ja, also Unternehmensberatung hat mir sehr viel gegeben. Allerdings ist, was aus meiner Sicht ist, man macht sehr schöne Strategie, sehr viele Konzepte. Die Entscheidung wird aber nicht bei der Unternehmensberatung getroffen. Das wird in Unternehmen getroffen. Und die Umsetzung dieser Entscheidung und was wichtiger ist, ist eigentlich für den Erfolg des Unternehmens. Man sagt ja auch, dass es 20% die Strategie ist und 80% eigentlich die Umsetzung. Genau diese Verantwortung, diese operative Verantwortung und auch die Verantwortung, eine entsprechende Strategie zu definieren und auch diese Strategie zum Erfolg zu führen. Also das war für mich ausschlaggebend, sage ich mal, die Karriereentwicklung wieder in die Industrie. Und was mir sehr gut bei Trumpf gefällt, ist zum einen, sage ich mal, dieses familiengeführtes Unternehmen dort. Spielt die Unternehmenskultur eine sehr, sehr große Rolle. Man achtet mehr auf die Langfristigkeit und die strategische Entwicklung, anstatt sozusagen kurzfristige Gewinne, beziehungsweise ja, also das ist, dass man von wirtschaftlichen Zyklen sehr stark dann auch getrieben wird. Und das ist das eine. Das andere ist, was mir sehr gut gefällt, ist es auch die Internationalität bei einem Unternehmen, wo der Footprint global sehr ausgebreitet hat, aber trotzdem ja alle sich wie eine Familie sich fühlen. Und ja, das sind vielleicht Beweggründe. Und was mich natürlich auch gereizt hat, am Ende nach China zu gehen, das wurde auch ja, bereits auch angesprochen bei den Vorrednern, ja, dass man ja unterschiedliche Kulturen kennt, dass man unterschiedliche sprachlichen Voraussetzungen hat. Hinzu kommt, dass der Markt in China sehr dynamisch ist. Sicherlich nicht einfach, aber sehr interessant, sehr spannend. Und das alles zusammen hat das Ganze, glaube ich, mich und Trumpf und auch in China zusammengeführt.
Ja, danke, Dr. Yang Gang. Auch für die Studenten, wenn sie Fragen haben oder beziehungsweise Fragen an Chance bei den Unternehmen, auch gerne in den Chatroom. Ich weiß von einigen Unternehmen, die hier heute im Raum sitzen, haben ganz konkrete Bedarf an Personal. Als nächstes möchte ich gerne den Herrn Paul Jing vorstellen. Paul war ein Student aus dem CDHK-Programm und er hat in Stuttgart und auch an der Tongji studiert. Und er ist ein typisches Beispiel. Chance ist wirklich nur für die Leute da, die vorbereitet sind. Er wurde vor einigen Jahren als möglicher Geschäftsführerkandidat angesprochen und aufgenommen als Geschäftsführer für die Industrieinformatik. Das ist eine IT-Firma aus Österreich mit der Niederlassung in Shanghai und hat es auf Anhieb gut geklappt. Und ja, Paul, Frage an dich als junger Geschäftsführer bei Industrieinformatik für den chinesischen Markt, zuständig für den chinesischen Markt. Welche Unterstützung hast du von der Zentrale und von der Firma erhalten?
Hallo, Shalom. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung und danke an andere auch. Ja, also wie Herr Hu vorstellt, dass ich bin auch der Student von CDHK. Und nach dem Studium habe ich nur bei Fraunhofer und auch bei anderen deutschen Softwarefirma gearbeitet. So, ich glaube, die Unterstützung von unserer Firma und auch wichtigste ist der Vertrauen, weil also nach dem Studium habe ich nur als eine technische Position gearbeitet. Und ja, ich habe schon viele Erfahrungen für die technische Seite, aber für Management habe ich nicht so, bin ich nicht so erfahren. Ja, deswegen, das ist auch eine große Herausforderung für mich, ja, eine Wandern vom technischen Position zu einer Management, ja. Aber der CEO und der Eigentümer der Firma Industrieinformatik hat mir ganz, ganz viel Vertrauen gegeben. Ich habe erinnert, das ist sehr klar, dass im Winter der 2020 habe ich nach Wien geflogen und hatte alle Management-Level von Industrieinformatik getroffen und sehr viel ausgetauscht. Ja, und finde ich, die Atmosphäre dieser Firma ist ganz gut. Ja, und danach habe ich mich entschieden, bei dieser Firma zu arbeiten. Und der zweite Punkt, ich glaube, ist die Freiheit, weil die Firma hat auch ganz viele Freiheit für mich, also in Dienstleistung oder in Geschäfts angebietet. Ja, das ist wichtig. Das heißt, ich kann selber die technische Team aufbauen, ja, und auch die neue Dienstleistung zu definieren. Ja, und ich bekomme auch die Freiheit, beispielsweise viele lokale Lösungen zu unseren Kunden anzubieten. Ja, ich glaube, diese zwei Punkte ist eine wichtige Unterstützung von meiner Firma.
Ja, danke dir, Paul. Nach den drei Beispielen kann man eigentlich klar sehen, bei deutschen KMU oder jetzt in dem Fall auch österreichische KMU-Firma wurde man auch sehr früh Verantwortung auch übertragen und auch das ist auch gewünscht und wird auch gefördert. Lass uns nochmal einen Blick auf den Markt China heute werfen, um in dem Zuge auch die vierte Expertin vorstellen, die Lea Renner. Und also ich muss sagen, ich freue mich sehr, insbesondere sehr, dass Lea heute bei uns ist. Und Lea ist selber auch ein Talent von dem Talentmanagement. Ich kenne sie schon in der Schulzeit, von ihrer Schulzeit. Sie ist mit Familie nach China gekommen, weil der Vater in China gearbeitet hat und sie als Familie auch in China gelebt hat. Und heute kehrt er zurück nach China, nicht mehr als Familienmitglied, sondern als ein sehr motivierter, engagierter Mitarbeiterin von der Würth-Gruppe und zuständig für das Talentmanagement, Talententwicklung in der Würth-Gruppe in Asia Pacific. Und heute ist Lea mit aller Frische bei uns dabei, seit heute 3 Uhr morgens wieder in Shanghai. Ja, Lea, du bist ja wieder nach China gekommen mit einer längeren Pause und ist natürlich eine andere Rolle. Aber was ist China jetzt anders, als du damals, als du mit deiner Family da warst, wenn man du den Vergleich ziehst?
Ja, hallo auch von mir in die Runde und danke auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch sehr, da zu sein. Die Veränderung ist, glaube ich, schon ziemlich groß, wenn man drauf schaut, dass ich 2013 mit meiner Familie hergekommen bin. Damals war das ganze Thema WeChat Pay oder generell noch nicht wirklich existent. Da sieht man, dass es mittlerweile schon eine unglaubliche Entwicklung im Bereich Digitalisierung und auch im Bereich Technologie in China gibt. Das unterscheidet sich da immer noch stark von Deutschland, wo immer noch Bargeld eigentlich die Hauptrolle spielt. Ich war dann zwischendurch nochmal in China 2017 und 18, als ich hier studiert habe für ein Jahr. Und auch damals gab es dann schon WeChat, aber es war noch alles vor Covid-Zeit. Und jetzt, seit Juli bin ich wieder hier, hat sich doch einiges getan. Nicht immer nur alles ganz positiv. Also ich merke schon auch, dass die wirtschaftliche Lage nicht mehr ganz so optimistisch ist, wie das noch vor 10 oder 5 Jahren war. Und auch generell, dass nicht ganz so viele Studierende mehr das große Interesse an China haben. Das steigt jetzt wieder langsam, aber in meinem alten Studiengang konnte man schon einen Rückgang feststellen. Und generell in der Firma merken wir auch, dass wir zum Beispiel nicht mehr ganz so viele Expats in China selber haben. Die sind jetzt mehr bei uns auf Asien verteilt. Da rechnen wir aber auch damit, dass sich das wieder ein bisschen anpasst und wieder mehr Expats nach China kommen möchten. Aber im Großen und Ganzen hat China oder auch Shanghai natürlich immer noch unheimlich viele Möglichkeiten im Bereich Arbeiten. Aber auch das Leben hier ist immer noch sehr aufregend. An jeder Ecke findet man eigentlich was Neues. Ich sage auch gerne, in Shanghai gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Das macht es also sehr interessant, hier zu sein und hier zu arbeiten. Deshalb freue ich mich auch wieder hier zu sein. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass China und Shanghai seinen Charme generell immer noch nicht verloren hat und man gerne hier ist zum Arbeiten. Ich glaube, du
Ja,
bist
danke schön,
gemutet. Hi.
Lea. Danke schön für deine Vorstellung. Ihr glaubt, das China-Team die Experten immer dem Alter nach macht. Das stimmt. Nein, Spaß beiseite. Als nächstes möchte ich gerne Herrn Christian Göttger vorstellen. Und Christian ist auch über 10 Jahre mittlerweile in China. Er hat nicht nur als Geschäftsführer für chinesische, aber auch für deutsche Unternehmen in China gearbeitet. Und seit 2022 hat er die Seite gewechselt und ist Gastdozent bei Sino British College in Shanghai, also USST. Und daher kennt er nicht nur den Bedarf von KMU, aber auch versteht die Studenten von heute. Und Christian, an dich habe ich die Frage, du hast ja neulich eine Studie gemacht. Wie veränderte sich die Personalpolitik auf der Führungsebene bei den deutschen KMU in dem Markt China?
Ja, guten Abend und guten Tag allerseits. Schön, dass ich heute hier bin mit euch. Ja, grundsätzlich, was ist die Frage ist, was bedeutet heute im Vergleich zu was? Das ist ja gar nicht so leicht zu beantworten. Wir wissen, dass es in Shanghai, in China generell immer Wellenbewegungen gab, was jetzt den, sag mal, die Entsendung von Expats betrifft und dann auch wieder das Nachhauseholen von Expats in den letzten 5 bis 10 Jahren, schon bevor wir Corona hatten, gab es sicherlich wieder einen Trend dazu, weniger Expats in China zu haben, nach China zu entsenden. Da hatten wir eher wieder eine relativ starke Lokalisierungswelle, die auch durchaus bis in die Führungsposition geht. Das sehen wir ja in unserer Runde, wo wir hier großartige chinesisch-deutsche General Manager haben, aber gebürtige Chinesen sind. Das haben wir schon vor Corona gesehen. Wie gesagt, in der Corona-Zeit hat sich das natürlich nochmal deutlich verstärkt, dass viele Expats dann auch von sich ausgegangen sind. Und grundsätzlich kann man sagen, starke Lokalisierungsbewegungen wieder da gewesen. Aber grundsätzlich, die meisten Unternehmen haben doch davon abgesehen, vollständig zu lokalisieren. Meistens haben wir doch noch in der Geschäftsführung dann, ja, wir reden jetzt über den deutschen Mittelstand, eben doch noch Deutsche oder Ausländer mit drin in den Führungsteams. Aber wie gesagt, wenn man gute Leute hat eben, dann kann es auch sein, dass man dann vollständig lokalisiert und dann eben auch gar keine gebürtigen Deutschen mehr unbedingt dann da in der Firma hat. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz sagen, meine Studie, die habe ich ja im Frühjahr veröffentlicht, seitdem habe ich ein bisschen natürlich auch weiter beobachtet. Und da muss ich sagen, in den letzten paar Wochen und Monaten, auch wenn das jetzt nicht unbedingt repräsentativ ist, sehe ich wieder ein sehr, sehr gemischtes Bild. Wenn man jetzt über Personalpolitik spricht, ich sehe, dass viele Positionen durchaus mit den sogenannten Flexpads besetzt wurden, die vakant waren, wo dann eben Ausländer, vor allen Dingen auch deutsche Ausländer, eingestellt wurden, die schon in China sind oder waren und auch eben der Corona-Pandemie getrotzt haben. Gleichzeitig gibt es aber auch dann, sag mal, China-Neulinge, die vom Stammhaus entsendet werden. Also es gibt anscheinend doch schon noch Leute, die auch bereit sind, nach China zu gehen, auch wenn natürlich das China-Bild in Deutschland, glaube ich, gerade so ziemlich auf dem Tiefpunkt ist, seit langer, langer Zeit. Und ich sehe Leute, die von anderen Niederlassungen dann nach China wechseln. Ich habe jetzt wieder mehrere Fälle, wo jemand zum Beispiel aus Singapur nach China gekommen ist. Ein sehr, sehr gemischtes Bild, was sich da zeigt. So würde ich das vielleicht jetzt erstmal an dieser Stelle zusammenfassen wollen.
Ja, danke dir, Christian. Somit haben wir alle 5 Experten vorgestellt. Es folgen noch weitere Fragen. Nochmal 2 Hinweise. Wir können jetzt die Präsentation stoppen. Zum einen, zum anderen. Alle Gäste, auch Studierende sind alle willkommen, auch ihre Fragen an die Experten zu stellen im Chatroom. Und heute haben wir wirklich gute Chance, tolle Unternehmen anzutreffen und hier mit direkte Kommunikation ihre Frage zu platzieren. Wir müssen natürlich auch über der Marktsituation sprechen, bevor wir dann über irgendwelche Personalthema reden. Und heute Morgen, ja, oder gestern wurde gerade veröffentlicht, die 3 Quartal GDP-Entwicklung in China ist jetzt veröffentlicht. Wir haben über 5% Marktentwicklung in 2023. Aber wenn man runtergebrochen auf einige Nische, wo die deutsche KMU eher unterwegs ist, da bin ich interessiert. Frage an Dr. Yang. Welche Marktentwicklung in den kommenden 5 Jahren können deutsche Maschinenbaufirmen in China eigentlich erwarten?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die uns als Management natürlich schon immer beschäftigt. Ja. Heute Morgen habe ich interessanterweise eigentlich eine längere Diskussion mit dem Direktor oder Direktor von dem chinesischen Werkzeugmaschinen Association. Und die klare Aussage ist, es gibt 2 Bereiche, wo in China sehr stark gepusht oder auch gefördert wird. Das ist einerseits Machine Tools und andererseits in der Chip-Herstellung. Und ich würde auch noch hinzufügen, dass es in vielen Bereichen, was Maschinenbau angeht, auch sehr stark lokale Innovationen entstehen, wie zum Beispiel Solar im Bereich als Equipment, aber auch in Halbleiterindustrie. Kommen wir vielleicht erstmal zu Werkzeugmaschinen. Wir haben bereits Zeiten erlebt, dass chinesische Unternehmen die größten Werkzeugmaschinenunternehmen dargestellt haben, wie zum Beispiel Shenyang Machine Tools. Allerdings, wir wissen auch alle, dass es inzwischen Shenyang Machine Tools im Prinzip nicht mehr existent ist, weil auch entsprechende, das ist sehr viel auf dem Finanzmarkt über Hebel investiert wurde und hat sich dann auch übernommen und auch in die finanzielle Schieflage geraten ist. Ja. Und wir sehen in dem Bereich Blechbearbeitungsmaschinen, wir sehen eine aktuell sehr, sehr hohe Wettbewerbssituation in China. Selbst der Kollege von der Chinese Machine Tools Association sagt, wir haben aktuell eine sehr ruinöse Wettbewerbssituation, die für die Entwicklung dieser Industrie sehr schlecht ist. Ich habe eher die Prognose in Zukunft gesehen, dass wir eine Marktkonsolidierung, also das heißt, also wenn wir heute zum Beispiel in der Laserschneidmaschine von 800 lokalen Wettbewerber oder auch internationalen Wettbewerber sprechen, werden wir künftig eine starke Konsolidierung sehen, bei hoffentlich gleichzeitige Anhebung der Qualitätsstandards und auch Sicherheitsstandards. Ja. Und wir sehen tatsächlich eine sehr, sehr hohe Wettbewerb aus dem lokalen Markt. Wir sehen, Trump ist dort wenn man von vor 10 Jahren noch sprechen, dass also Trump in den chinesischen Markt ist es sehr im Wettbewerb von internationalen Wettbewerbern und heute würde ich sagen, dass es eigentlich nur noch die lokalen Wettbewerbern im Bereich natürlich im Preis-Leistungs-Verhältnis ist es schwierig, also besonders in der Kostenführerschaft tun wir als deutsches Unternehmen sehr schwer. Andererseits sehen wir auch dort Innovation, die in sehr, also auf Basis sehr schnellen und sehr kurzfristigen Innovationszyklen in ständigen Generationenwechsel auch immer besser werden. Ja? Wo sehen wir dann die Stärke in deutschen Unternehmen? Also wir sehen uns eigentlich gut aufgestellt, ja, aufgrund unserer Innovationskraft, aufgrund unserer Unternehmenskultur und auch Managementkonzepte, so dass wir eigentlich ein sehr gutes Businessmodell haben, was wir auch längerfristig in China sehr gut bestehen können. Wir sehen, dass wir in der Innovationskraft, in der, schneller Besetzung neuer Applikationsfelder vorn. Wir sehen uns in der langfristigen und stabile Entwicklung unserer Mannschaft vorn. Und für uns die nächsten 5 Jahre in Werkzeugmaschinen. Wir sehen aktuell muss man sagen, tatsächlich ist es so, dass wir von einer ruhigeren Marktsituation sozusagen ausgehen müssen. Wir sehen, dass es eine geringere Auslastung bei unseren Kunden aufgrund des Rückgangs von den Exportgeschäften. Wir sehen aber auch, dass es im Bereich Private-Owned Enterprises, dass es dort das Vertrauen in die Zukunft noch fehlt und deswegen eine Investitionszurückhaltung. Aber wir sehen auch, dass es langsam mehr Zuversicht zurückkehrt, auch wenn das im Moment nur ein zartes Pflänzchen ist. Aber wir sind positiv gestimmt, dass es dieses Vertrauen und diese positive Glauben an das künftige Wachstum wieder zurückkehren wird.
Ja, vielen Dank für Ihre Analyse und objektive Betrachtung aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Und ich bin auch motiviert, weil Sie auch eine vorsichtige Zuversicht uns vermittelt haben. Wolfgang, wie sehen Unternehmer in Deutschland denn mögliche Risiken im chinesischen Markt, die zum Teil vielleicht auch nicht direkt aus der Wirtschaft kommen, sondern eher aus der Politik kommt?
Naja, das ist schon das richtige Stichwort. Also der Mittelstand, zumindest den ich so kenne aus den Verbänden ZVI und VDMA, ist da doch sehr zurückhaltend, was die Bewertung der politischen Rahmenbedingungen angeht. Und das hat ja, kann ja jeder nachverfolgen, eine deutliche Änderung der Polarisierung gegeben seit oder im Nach-Covid, noch im Rahmen des osteuropäischen Auseinandersetzung. Und das alles führt natürlich zu Fragen, wie werden jetzt Investitionen, wie sieht der Fußabdruck in China jetzt und in Zukunft aus, die da intensiv diskutiert werden. Also da ist schon eine erhebliche Verunsicherung und eine Findung bei allen beteiligten Firmen, sowohl von kleinen als auch von größeren mittelständischen Firmen, wie sich das Engagement in China jetzt in Zukunft gestaltet. Also es gibt ja positive Beispiele. Von großen Firmen, Bosch zum Beispiel, die nochmal erheblich investieren, VW, die investieren. Aber es gibt genügend Beispiele, die nicht so ganz in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die auch deutlich über eine Deinvestition, einen Rückzug oder einen Teilrückzug sprechen, aber zumindest da mal drüber nachdenken. Und das ist das, was wir eben auch als mittelständisches Unternehmen jetzt merken, dass auch unsere Kunden und unsere Lieferanten da alle noch auf der in der Findungsphase sind, vorsichtig zu formulieren. Und darum bin ich ein bisschen, finde ich gut, dass es auch jetzt eine sehr positive Stimme von Trumpf gegeben hat. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Was die Aussichten angeht, da sind wir noch auf der Suche nach diesen positiven Erkenntnissen, zumindest für unsere Branche.
Ja, das widerspiegelt auch so ein bisschen die Stimmung bei einigen Unternehmen, eher so abwartend und beobachtend. Paul, wie läuft eigentlich euer Geschäft in den letzten Covid-Jahren und wie sieht da euer Jahr 2024 aus? Jetzt möchte ich aber gerne gute Zahlen hören.
Jo, danke, Herr Hu, danke für die Frage. Also, für die IT-Branche, ich glaube, das ist ein bisschen anders, weil in der Covid-Zeit, ehrlich sagen, unser Geschäft ist nicht so stark beeinflusst. Wir haben eigentlich ganz gut, also Zunahme in der vergangenen 2 Jahre. Weil ich glaube, einerseits ist das Covid hat die Nachfrage der Digitalisierung gefordert, weil viele Sales, beispielsweise vom Manufacturing Enterprise, ja, oder einige Management Personen muss remote arbeiten. Deswegen, der hat immer größere Nachfrage, die Produktion in remote überwachen. Ja, überwachen oder kontrollieren. Ja, deswegen, wir haben also viele mehrere Aufträge in den vergangenen 2 Jahren bekommen. Und die andere Seite, ich glaube, weil viele unserer Projekte kann in remote geliefert werden. Das ist auch ein Punkt. Beispielsweise, wir haben eine Kundin in Changzhou, heißt Wien Höhner. Das ist auch eine typische Maschinenbauer aus Deutschland. Und in dieser Projekt, unsere Ingenieure nur quasi eine Woche in vor Ort geblieben. Ja. Und danach alle Arbeit ist in remote und der IT-Team unserer Kunden arbeitet auch online. Ja, deswegen ist nicht so stark beeinflusst. Und für 2024, ja, erwarten auch eine positiv ja, Zunahme der Geschäfts auch. Ja, ich bin ganz
ja, ich drauf. Verstehe. Es ist gerade Budgetzeit, man darf auch nicht zu schnell die Karte spielen. Das ist auch
genau.
Klar. Ja, sehr schön. Und wenn das Geschäft läuft, wir haben ja gelernt, auch in der Krise steckt auch manchmal Chance, so wie Paul gesagt hat, Covid fördert die Digitalisierung und nach einer schwierigen Zeit, vorsichtig geweise, hat man schon Zuversicht, wie Dr. Yang auch gesagt hat. Wenn man aber das Geschäft hat, muss natürlich wieder Personen haben, ne? Christian, du bist ja so ein bisschen durch diese Studie auch der Experte in dem Bereich Top-Management-Recruiting-Themen. Was für typische Wege nutzen die deutschen KMU, wenn man in China Top-Manager-Kandidaten rekrutiert?
Ja, auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, dass die Headhunter oder sagt man die Personalvermittlungsagenturen hier schon gut zu tun haben. Ich glaube, dass die schon alle ganz gut involviert werden. So kriege ich das mit und so sehe ich das. Natürlich gibt es auch interne Rekrutierungen, wo eben tatsächlich Leute aus dem Unternehmen nach wie vor gesucht werden und entsendet werden. Das kommt jetzt auch wieder mehr, glaube ich. Auch natürlich dann Kandidaten, die schon vielleicht in China sind, die dann hier befördert werden. Ich würde sagen, hauptsächlich arbeitet man schon mit Personalvermittlungsagenturen zusammen oder sehr viel, so kriege ich das mit. Ansonsten, ja, welche Entscheidungskriterien haben die KMU? Es wurde jetzt schon gesagt, die Zweisprachigkeit in beiderlei Hinsicht ist, glaube ich, nach wie vor sehr wünschenswert oder wird immer wichtiger, wenn man Deutsche aussucht, dann sollten die schon immer besser Chinesisch auch können. Ich glaube, es ist heute schon immer wichtiger, dass Chinesischkenntnisse vorhanden sind. Und umgekehrt natürlich, so wie bei unseren CEOs hier in der Gruppe, dann ist doch schön, wenn die Geschäftsführer dann auch Deutsch sprechen, sogar idealerweise. Ich glaube, Jan Nader hat es vorhin schon gesagt, am besten natürlich Marktkenntnis und auch eine gewisse Industriekenntnis da vorhanden sein, beziehungsweise auch, dass man, wenn man die Industriekenntnis nicht hat oder wenn man natürlich jetzt das Stammhaus noch nicht kennt, dass man dann ja sehr schnell in der Lage ist, diese Verbindung ins Mutterhaus, ins Stammhaus auch aufzubauen. Und ich denke, da ist es dann doch immer noch besser, wenn man fließend Deutsch spricht. Weil nicht jeder spricht Deutsch in Deutschland, nicht jeder spricht Englisch da im Stammhaus. Es ist einfach doch unglaublich hilfreich, wenn man so fließend Deutsch spricht, wie das hier bei uns in der Expertenrunde der Fall ist. Das würde ich ganz klar sagen. Das sind Kriterien, die da nach wie vor immer noch wahnsinnig wichtig sind. Und deswegen natürlich sehr gut für die Tongji-Studenten, die ja meistens dann auch Deutsch studieren und auch die deutsche Sprache sehr gut beherrschen. Ich glaube, es ist immer noch ein großer Vorteil.
Danke dir, Christian. Und wir haben ja einige Studenten hier und wenn die Studenten während der Vorlesung sich melden, früher sage ich, die schlafen alle ein und jetzt sage ich, die spielen alle mit Handy und hoffentlich tippen alle mit ihre Fragen ein in die Chatrunde. Es sind auch ein paar Fragen reingekommen, aber ich stelle meine nächste Frage an Wolfgang. Wir brauchen ja nicht nur Top-Manager, wir brauchen auch junge Talente. Und aber du hast im Vorgespräch mit mir gesprochen, ihr habt schon durchaus Herausforderungen, passende junge Leute zu finden und insbesondere an die entweder Handyspielende oder schlafende Studenten aufgepasst. KIB sucht junge Talente. Das verstehe ich aber nicht. Bei so hoher Arbeitslosigkeit, wie man jetzt weiß, in der Jugend, also bei den jungen Leuten in China, warum ist es bei euch so schwierig, die passende junge Mitarbeiter zu finden?
Ja gut, wir betreiben ja schon seit vielen Jahren dieses Modell der kooperativen Ausbildung in Deutschland, wo wir also relativ früh direkt nach dem Abitur oder nach einer Hochschule Reife dann Leute einen Arbeitsvertrag geben, die dann bei uns während ihrer Bachelor- oder Masterausbildung beschäftigt sind, aber gleichzeitig eben ein Studium machen. Und da sind wir es, da legen wir viel Wert darauf, dass diese, dass diese Studierenden auch relativ früh Kritik üben, kritikfähig sind und das eben auch entsprechend in dem ganzen Ausbildungs- und auch in dem Onboarding-Prozess dann danach artikulieren. Das ist auch ein Wunsch, den wir oder eine Anforderung, die wir mit an unsere chinesischen jungen Ingenieure gegeben haben. Und da ist für uns ein bisschen ein Defizit, spüren wir da, dass diese Bereitschaft, sich kritisch in Prozesse einzubringen und auch entsprechend Anregungen zu geben und nicht abzuwarten, was dann der Senior Manager vorgibt, dass da noch eine gewisse, dass da noch ein gewisser Unterschied da ist zwischen den Leuten, die in China einen Abschluss machen, ob im Wesentlichen dann natürlich die chinesischen Kollegen. Und da werden wir, hoffen wir, dass wir da noch mehr mit auch in der Zusammenarbeit mit den Hochschulen Werbung dafür machen können, auch diese, sag ich mal, soziale Disziplin oder soziale Fähigkeit noch weiterzuentwickeln während des Studiums in China.
Ja, danke dir für die Antwort. Ich habe die nächste Frage überlegt. Ich stelle jetzt die an Dr. Yang, die Professor Wei Manske von der Hochschule MCI aus Innsbruck. Das ist ja unser Kooperationspartner von China-Team in dem Webinar-Projekt. Und Frau Wang stellt die Frage, ob jetzt noch europäische Hochschulabsolventen bei KMU in China noch benötigt wird oder gewünscht ist. Welche Kompetenz wünschen Sie von den ausländischen oder deutschen Studenten, die im Ausland studieren, aber doch in China arbeiten möchten? Dr. Yang, vielleicht können Sie da stellvertretend noch antworten.
Ja, also sehr gerne. Vielen Dank für diese Frage. Also ich sage es bei uns, bei unserer HR-Abteilung ist, dass wir einen sehr hohen Wert auf Diversity legen. Ja, und ich sehe, dass es in unserem Team, wenn unterschiedliche Kulturen zusammenarbeiten, dass es sehr beiträgt, positiv dazu beiträgt, um die Unternehmenskultur weiterzuentwickeln. Ja. Allerdings haben wir, wenn das um die direkten Hochschulabsolventen in Europa angeht, es fehlt ja da die Möglichkeit, diese Absolventen in China direkt einzustellen, weil das ist kein Arbeitsvisum für frische Absolventen in China ausgestellt werden. Mindestens müssen sie über 2 Jahre Arbeitserfahrung in Europa sozusagen verfügen, damit sie in China ein Arbeitsvisum bekämen. Ich sehe auch, welche Kompetenzen wünschen wir sozusagen von diesen Absolventen. Da würde ich gern Herrn Wiele anschließen. Ja, also auch in der Zeit, wo ich meine Professur bei der CDHK hatte, haben wir sehr erfolgreich ein Programm eigentlich eingeführt, dass wir sowohl ein Team von chinesischen Masterstudenten und ein deutschen, damals sehr Diplom- oder auch Masterstudenten zusammen ein Industrieprojekt machen und aus diesem Industrieberatungsprojekt ein Masterarbeit jeweils geschrieben haben. Und wir konnten damals schon sehr gut beobachten, dass es bei den deutschen Studenten sehr hohe Proaktivität und auch Selbstständigkeit nach Lösungsansätze zu suchen, deutlich den chinesischen Studenten überlegen ist. Während chinesische Studenten sehr gute analytische Fähigkeiten besitzen und sehr gute auch in der Implementierung, in der methodischen Bereich sehr gute Ausbildung genossen haben. Ja, und wir sehen, also besonders in der in Unternehmen wünschen wir natürlich eine gute Kombination von der guten fachlichen Ausbildung, aber auch eine Selbstständigkeit, Probleme zu adressieren und auch entwickeln. Ja.
Ja, danke Ihnen, Dr. Yang, und aber auch danke Dr. Wang Manske für die Frage. Auch gerne auch andere Teilnehmer ihre Fragen im Chatroom. Und, ich stelle meine nächste Frage an die Lea, die erfolgreich die 2 Jahre in Deutschland verbracht hat und auch das Visum für China erhalten hat, so wie er Dr. Yang vorgestellt hat. Und du bist für Talentmanagement in China zuständig, für die Wirt-Gruppe. Was sind für dich die wichtigsten Komponenten eines erfolgreichen Talentmanagement in China und was ist aktuell deine größte Hindernisse?
Also ich glaube, die 2 wichtigsten Komponenten sind für uns zum einen generell die Weiterentwicklung von Talenten, die frühe Weiterentwicklung, dass sie gefördert werden. Wir haben immer noch eine Tendenz in unseren eigentlich in unseren ganzen asiatischen Gesellschaften, dass die Gesellschaften eher später erst in die jungen Talente investieren möchten, in die Weiterentwicklung, weil sie oft sagen, dass die Talente zu häufig das Unternehmen früh verlassen. Und wir versuchen da jetzt so ein bisschen gegenzuwirken, dass wir doch früh weiterentwickeln und dann gleichzeitig auch früh Verantwortung übergeben, damit die Talenten dann doch bei uns bleiben. Und auf der anderen Seite setzen wir hier in China vor allem auch auf einen guten Mix zwischen lokalen Mitarbeitenden, die den chinesischen Markt gut kennen. Da haben wir vor allem, setzen wir da im Recruiting drauf. Und das ergänzen wir dann aber auch in der Personalentwicklung mit, das ist dann vor allem mein Part, die Wirt Business Academy, die zwar ihren Hauptsitz in der Schweiz hat, aber wir nun seit 2020 eben diesen lokalen Hub vor Ort in Shanghai haben, dass wir die Personalentwicklung regional vorantreiben können, dass nicht alle Talente immer nach Deutschland oder in die Schweiz müssen, um weiterentwickelt zu werden, sondern dass wir näher dran sind an den Gesellschaften und somit die Personalentwicklung auch regional vorantreiben können. Und wenn wir die Herausforderungen anschauen, ich glaube, das habe ich ja auch kurz schon angesprochen, die Fluktuation ist bei uns immer noch ein großes Thema. Junge Talente verlassen doch relativ häufig sehr schnell das Unternehmen wieder. Das wollen wir eben mit der Weiterentwicklung und Verantwortungsübergabe verbessern. Und zum anderen müssen wir hier natürlich jetzt auch, und ich glaube, das ist in allen Firmen so, uns auch an die neue Anforderung der neuen Generation, wie man sie so nennt, die Gen Z, anpassen, die eben andere Anforderungen an ihren Arbeitsplatz haben und auch da ein deutlicher Unterschied ist zwischen den Managern, die anders groß geworden sind, wie eben diese neue Generation, die flexible Arbeitszeiten möchten. Und hier haben wir auch bei Wirt ein relativ großes Problem, dass die Talente lieber in großen Städten im Zentrum arbeiten und wohnen möchten und bei Wirt leider doch meistens die Firma eher außerhalb sitzt und das dann ein bisschen unattraktiver ist. Das ist nicht nur in China so, sondern das gleiche Problem haben wir auch in unserem Headquarter in Deutschland. Die meisten Leute wissen nicht mal, dass Künzelsau existiert, geschweige denn, wo das überhaupt liegt. Und deshalb ist das eine unserer großen Herausforderungen, trotzdem ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, auch wenn wir nicht immer im Zentrum der Städte sitzen.
Ja, danke dir, Lea. Also Fluktuation macht euch schon ein bisschen zu schaffen, höre ich raus, aber ihr habt da auch richtig erkannt, auch deswegen bist du auch hier in Talentmanagement zu investieren, das heißt Mitarbeiter zu entwickeln, statt ständig neu anzuwerben. Frage hier an Dr. Yang, welche Personalmanagement-Projekte oder Programme oder planen Sie oder haben Sie gerade in China, um die jungen, motivierten Mitarbeiter dann zu fördern?
Ja, also auch hier setzen wir besonders auf den Austausch, ja. verstärkt wollen. Also wir sehen auch besonders in einem deutschen Unternehmen, Sie haben ja auch angesprochen, dass es internationale Unternehmen dann doch ein Headquarter außerhalb von China haben, egal wie groß sozusagen das Unternehmen oder die Niederlassung in China ist und die eine Entscheidung ohne Headquarter ist vielmals nicht möglich. Um aber schnell reagieren zu können auf die Marktdynamik, wollen wir natürlich auch unsere, besonders unsere Führungskräfte, eine sehr gute Vernetzung zu Headquarter haben, um diese schnelle Entscheidungen auch herbeizuführen. Und wir setzen darauf verstärkt auch, also unsere chinesische Nachwuchsführungskräfte, auch Führungsaufgaben außerhalb China und perspektivisch auch in Headquarter zu übernehmen. Und da stoßen wir natürlich häufig immer noch auf die Schwierigkeit, dass man mit Englisch in Headquarter nur bedingt durchkommen. Ja? Und das, die deutsche Kenntnisse werden sehr häufig doch vorausgesetzt. Und aber das ist, finde ich, also das ist weiterhin noch eine Hürde, aber wir arbeiten. Ja. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir setzen natürlich besonders in Nachwuchsprogramme tatsächlich auch in Wechsel. Ja. Wir ermutigen unsere Talente, Standortwechsel durchzuführen, auch innerhalb von China. Wir ermutigen unsere Talente, Funktionswechsel zu machen. Also durchaus mal, also meine Assistentin, die aus Deutschland kam, hat in HR sozusagen gearbeitet, hat jetzt in den letzten 3 Jahren in, eher im Marketing und in Business Development gearbeitet und wechselt wieder zu nach Deutschland zurück und übernimmt eine deutlich höhere Management sozusagen Ebene. Wir sehen diese aus den Komfortzonen mal rauszugehen, was anderes zu erleben, andere Aufgaben zu übernehmen und das fördert sozusagen die jungen Talente und geben diese jungen Talente einen breiteren Blick, was denke ich für die Entwicklung, für ihre Karriere sehr wichtig, andere Aufgaben zu übernehmen. Und das fördert sozusagen die jungen Talente und geben diese jungen Talente einen breiteren Blick, was, denke ich, für die Entwicklung, für ihre Karriere sehr wichtig und sehr wertvoll sein können.
Ja, danke schön für die Insights. Also im Grunde genommen Job Rotation und Standort Rotation wäre so eine wichtige Maßnahme. Und ich stimme Ihnen natürlich zu, Englisch in der Headquarters, wenn dann in Ditzingen in der Nähe von Stuttgart kommt man wahrscheinlich auch mit Deutsch nicht weiter. Deswegen frage ich auch mal an Paul, als Kleinunternehmen in China kannst du ja nicht diese Job Rotation, Funktionsrotation anbieten. Was sind eigentlich deine Methode für Motivation, um deine Kollegen, Ingenieure und Berater auch zu fördern und zu begeistern für doch sehr herausfordernde Aufgaben?
Jo, Herr Hu, danke für die Frage. Ja, also weil unser Team ist also viel kleiner, nicht vergleichbar vom Tumpf, ja, oder vom Würz. Ich glaube deswegen für mich die Management ist viel einfacher auch. Ja, ich glaube eine beste Motivationsmethode ist, wir lassen die Kollegen oder für die Mitarbeiter auch von die Entwicklung der Firma profitieren. Ja, das heißt beispielsweise unsere IT-Ingenieur oder unsere Berater, wir bezahlen also jede monatlich die Bonus beispielsweise und nach der die verrechenbar Dienstleistungsstunden, ja, für die Kunden. Deswegen, das ist auch ganz agile, ja, Und die andere Seite ist, wir bieten auch sehr flexible Arbeitszeit, weil ich glaube, wir alle wissen, dass als die IT-Berater normalerweise die Arbeit ist sehr, sehr spannend oder ja, stressig. Deswegen nach der Arbeit, wir bieten ganz Flexibilität zu unseren Mitarbeitern. Und wir haben auch eine neue Office in Suzhou, weil viele unserer Ingenieure wohnen in Suzhou. Ja, und wenn der jeden Tag unterwegs beispielsweise 2 Stunden investieren. Ich glaube, das ist auch sehr Zeitaufwand. Deswegen, wir bieten auch die Flexibilität und lassen die Kollegen also mehr Zeit in das Leben also genießen kann. Ja,
das ist, ja danke für deine Antwort. Ich denke, jedes Unternehmen muss natürlich seine eigene Möglichkeit und Charakter vom Geschäft berücksichtige und die Maßnahme überlegen. Frage an Christian, ist das dann auch ein Faktor, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo Internationalität herrscht? Ist es vielleicht auch eine Qualität und auch ein Grund, warum nach wie vor Expats aus Deutschland in China gewünscht ist?
Ja, genau, das kann man schon sagen, dass diese Internationalität den meisten immer noch sehr wichtig ist, weil ich sag mal, nicht nur, dass es jetzt während der Corona-Pandemie nochmal vielleicht deutlicher zu tragen gekommen ist, dass es dann doch oft doch mal ein Vorteil war, wenn man jemanden hatte mit einem internationalen Pass. Auch eben als internationales deutsches Unternehmen ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man da dann auch noch ein paar deutsche Gesichter hat. Und das fördert natürlich ja auch den, normalerweise ist es ja auch sehr förderlich für Entscheidungen, für Problemlösung, für Entscheidungsfindung, wenn man internationale Teams hat. Nichtsdestotrotz haben wir ja heute auch eben das Thema, wie ist es denn mit den chinesischen Absolventen? Da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Wir sehen ja heute hier die besten Beispiele, was man da erreichen kann. Und ich denke, das wird auch in Zukunft immer, immer wichtiger und weiterhin sehr wichtig bleiben. Solche gut ausgebildeten jungen Menschen werden weiterhin gesucht. Vielleicht gibt es ja eine Chance, erstmal in Deutschland, wenn man dann in Deutschland studiert hat, vielleicht seinen Abschluss gemacht hat, da erstmal in einem deutschen Unternehmen die erste Berufserfahrung zu sammeln und dann später vielleicht dann für diese Firma oder eine andere dann wieder nach China zurückzugehen mit fließend Deutschkenntnissen, mit deutscher Erfahrung, mit ein paar Jahren Leben in Deutschland, falls das möglich ist, falls man das sich vorstellen kann für seine Karriereplanung und dann später wieder in China Fuß zu fassen und dann ja wirklich beide Welten oder beide Kulturen sehr gut zu verstehen und zusammenzubringen. Da gibt es ja auch tolle Beispiele dafür. Da sehe ich also ganz viele tolle Chancen auch in Zukunft weiterhin für die jungen Menschen, die jetzt ihr Studium beenden oder noch im Studium sind. Nichtsdestotrotz glaube ich auch weiterhin, dass die viele Unternehmen gerne weiterhin auch nochmal deutsche Mitarbeiter entsenden werden. Es muss einfach eine gute Mischung sein. Ich sehe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Entsendung auf Expertenlevel, nicht nur Führungskräfte. Nicht nur, sag mal, Geschäftsführung, Finanzabteilung, CFO, sondern auch wieder durchaus mehr Experten, die jetzt mal wieder für ein Jahr rüberkommen, was ja während Corona auch lange Zeit gar nicht möglich war. Ich glaube, wir sind da wieder ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Hat ja auch, glaube ich, Lea vorhin so angedeutet, dass man wieder denkt, dass dann in Zukunft auch wieder mehr kommen werden. Und sowohl also für die Talente, sowohl für die Studierenden, als auch für Deutsche, die weiterhin nach China kommen möchten und sich nicht abschrecken lassen von, sag mal, von der schlechten Berichterstattung. Da glaube ich, in Zukunft noch Möglichkeiten bestehen und dass wir hier auch wieder einen leichten Anstieg der Expats sehen werden. So könnte ich mir das vorstellen.
Ja, alle tun was, alle wollen was tun. Lea, bitte um schnelle Antwort. Dr. Yang hat ja gesagt, 20% Strategie, 80% Umsetzung. Hast du in der Umsetzung wirklich auch die Unterstützung vom Top-Management von World China erlebt oder wie ist da die Situation?
Also unser Top-Management hat auch festgestellt, dass umso früher man in Talente investiert, umso besser. Deshalb bauen wir momentan weitere Zusammenarbeiten mit Universitäten auf. Und dort zum Beispiel tatsächlich heute ist unser Senior Vice President von Ostasien in Deutschland bei der Universität Mannheim für einen Vortrag und wird auch hier in China immer wieder involviert. Also für uns, wir haben da eine starke Unterstützung aus dem Top-Management, weil wir einfach festgestellt haben, dass umso früher wir die Talente ans Wirt und ans Unternehmen binden, umso besser. Also ich wurde auch direkt noch während meines Masters von Wirt rekrutiert und bin seitdem dabei, seit fast 3 Jahren jetzt. Deshalb die Strategie scheint aufzugehen und die versuchen wir jetzt in China auch noch weiter voranzutreiben.
Schön, danke für die schnelle Antwort. Die letzte Frage, bevor wir die nächste Veranstaltung inhaltlich ankündigen, geht an Wolfgang. Das schließt auch mal den Kreis. Welche Maßnahme, Unterstützung wünschst du zum Beispiel von der Hochschule oder zum Beispiel auch von Tongji, die heute auch mitorganisiert unsere Webinar, damit ihr ein positives Ergebnis auf Recruiting Channel habt, in der Recruiting Channel habt?
Ja, kurze Antwort. Also das, was immer gut funktioniert zwischen Hochschule, also Wissenschaft und Wirtschaft, ist ein bidirektionaler Austausch. Das, was gebraucht wird, was die Industrie braucht, was vielleicht noch fehlt in der Hochschule, im Hochschulangebot. Und das kann ich für China deutlich sagen, sowohl auf der fachlichen als auch auf der sozialen Ebene. Sehr schön. In Deutschland ein bisschen einfacher. Da geht es im Wesentlichen um die fachliche Ebene. Hier in China, wenn das möglich ist, auch nochmal ein bisschen die soziale Komponente mit reinbringen. Denn was deutsche Unternehmen erwarten, das ist jetzt in mehreren Vorträgen rausgekommen. Das kann man sicherlich durch gegenseitige Aufenthalte in den jeweiligen Ländern erreichen, aber auch durch ein gezieltes Angebot in der Hochschulpolitik oder in der Hochschulausbildung.
Ja, mit deiner Antwort schließe ich jetzt die Expertenrunde. Wenn das Technikteam funktioniert, wir werden jetzt unser nächstes Thema ankündigen. In nicht mehr als 2 Wochen haben wir noch ein weiteres China-Webinar zum Thema Einkauf in China. Ist es eine riskante Chance? Fragezeichen. Und ja, willkommen, dass Sie auch mit dabei sein können und werden. Mit heute bedanke ich mich bei allen Experten und Teilnehmern, auch mit Organisator bei der Tongji Universität CDHK. Und bei der nächsten Seite werden Sie die Möglichkeit haben, auch die Information über China Team und auch QR-Code zu bekommen. Willkommen auch uns zu folgen und so bleiben Sie immer informiert. Bis unseren nächsten Termin wünsche ich Ihnen, euch alle einen schönen Abend und ein gutes Geschäft. Und ja, tschüss, bye bye und zaijian.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.